Retter ist da. Und das ist, was wir feiern. Die Ankunft Gottes auf der Erde. Gott wurde Mensch. Wisst ihr, viele Menschen wollten schon Götter sein, aber nur ein Gott wurde Mensch. Und dessen Geburtstag ist heute. Und wir feiern ja auch nicht X-Mess oder verschiedene modernere Namen des Festes, die ja das Weih rausnehmen, sondern wir feiern tatsächlich eine geweihte Nacht. Eine außerordentliche. Eine extraordinary, würden die Engländer sagen. Nacht. Eine Nacht, wie es keine zweite gab in der Geschichte dieses Planeten. Wir feiern hier den einzig real existierenden Weihnachtsmann. Jesus Christus. Alles andere sind Kopien mit wenig Bedeutung. Roy Lessing sagte einmal, wenn unser größtes Bedürfnis Informationen wäre, dann hätte Gott uns einen Ausbilder geschickt. Wenn unser größtes Bedürfnis Technologie wäre, dann hätte Gott uns einen Wissenschaftler gesandt. Wäre unser größtes Bedürfnis Geld gewesen, dann hätte Gott uns einen Volkswirt geschickt. Wenn es unser größtes Bedürfnis wäre, unterhalten zu werden, dann hätte Gott uns einen Entertainer geschickt. Aber weil unser größtes Bedürfnis Vergebung ist, sandte Gott uns einen Erretter. Wir alle wissen doch, was Sünde mit unserem Leben macht. Das Wort ist vielleicht nicht ganz in der Mode, wenn ich von Sünde rede. Hört sich ein bisschen antiquiert an. Es ist ein griechisches Wort, was eigentlich nichts anderes meint als Ziel verfehlt. Zielscheibe und du triffst daneben. Ziel verfehlt. Das meint Gott, wenn er von Sünde spricht. Das meint die Bibel, wenn sie davon spricht. Wir können auch von Schuld reden, von Versagen, vom Verpassen dessen, was wirklich zählt. All das fällt runter. Sünde zerstört Beziehungen. Zuerst mal die zu mir selbst. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin nach einer Weile Leben in dieser Welt ohne Gott. Ich verliere mich aus dem Blick. Ich werde immer mehr eine Kopie von irgendwas oder irgendjemandem oder überhaupt nichts. Aber auch zu den meisten Menschen, die ich am liebsten habe, da kommen Risse rein in die Beziehung. Vielleicht sitzt hier ein Ehepaar, was sagt man, unsere Ehe ist nur noch auf dem Papier da. Ansonsten ist das Ding längst zerstört. Wegen den Kindern bleiben wir zusammen. Und all diese Dinge, die zeigen, was Sünde mit deinem Leben macht, mit Menschen, mit Beziehungen macht. Und schließlich zerstört Sünde die Beziehung zu dem lebendigen Gott. Es entsteht ein Graben, der unüberwindbar wird. Der Mensch kann nicht mehr dorthin, wofür er eigentlich gemacht wurde. Nämlich zu einem Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Sünde macht buchstäblich krank an Seele und Körper. Viele Krankheiten heute kommen daher. Man spricht von bis zu 80% der Erkrankungen in unserer Zeit. Psychosomatik nennt man das. Was bedeutet, dass es von der Seele her kommt. Da ist etwas im Ungleichgewicht in mir und Dinge kommen in meiner Seele und in meinem Körper zum Vorschein, die regelwidrig sind, gegen die Regeln unseres Lebens, unseres Körpers, unserer Seele. Sünde raubt uns den Frieden und die Freude. Sie bringt Bitterkeit, Sarkasmus, der Hass. Und sie zerfrisst erst unser eigenes Herz und dann auch die Herzen anderer durch uns selbst. So, Gott wusste genau, dass kein Mensch auf dieser Welt ohne Sünde war. Es war vor 2000 Jahren nicht anders als heute. Niemand von uns konnte, bevor er Jesus Christus persönlich kennengelernt hat, von sich sagen, ich bin ohne Sünde, ich bin okay, wie ich bin. Ich lebe ein gutes Leben. Sicher konnten wir sagen, ich bin besser als der da. Ich habe vielleicht noch keinen umgebracht, zumindest nicht in der Tat. Aber das Problem Sünde war damit nicht gelöst. Niemand ist ohne Sünde. Und das ist das Problem. Keiner hatte mehr den ursprünglich vorgesehenen Zugang zu Gott, dem Vater. Und darum gab es nur eine einzige Lösung, einen gangbaren Weg. Christus musste stellvertretend für mich sterben. Für meine Schuld. Weil ich würde sie nicht erledigt bekommen. Es gab keinen Weg für uns Menschen. Und dann bräuchte ich ja nur noch diesen Jesus anzunehmen. Diese Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und das ist ganz einfach. Es ist überhaupt nicht religiös, nicht kompliziert. Es ist fast schon zu leicht für manch einen von uns. Wir erwarten doch, dass wir große Dinge tun müssen. Wir müssen viel Geld geben oder wir müssen irgendwo Mitglied sein. Aber das ist alles nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt, Sündenvergebung ist frei, aber sie kostet dich dein Leben. Es gab einen Umschlagplatz für Sündenvergebung. Das ist das Kreuz. Es ist bis heute der einzige Umschlagplatz für Sünde, wo Sünde weggegeben und Rettung geschenkt wird. Und das Kreuz war von Anfang an das Ziel der Krippe. Ohne das Kreuz wäre die Krippe wirkungslos gewesen. Wenn Gott Mensch wird, ist eine feine Sache. Wir haben mal für 30 Jahre, 32, 33 Jahre einen Gast hier. Aber dann hätte sich nichts geändert. Das Kreuz erst macht die Krippe so kostbar. Denn hier sehen wir die Erfüllung dessen, was Gott vorhergesagt hat. Schon tausende von Jahren vor seiner Geburt. Dass ein Retter kommen würde, der alle Menschen zurückführen würde zu Gott selbst, die das wollten. Und das ist der Grund, warum Weihnachten so kostbar ist. Denn Weihnachten hat Ostern vorbereitet. Jesus ist der Retter, wie Christina Aguilera eben sang. Wie dieses alte, wunderschöne Weihnachtslied das ausdrückt. Jesus ist nicht nur der liebe Gott. Er ist nicht nur ein Kirchengründer. Er ist nicht nur der, auf den sich so viele Kirchendenominationen und Christen heute berufen. Er ist in erster Linie und vor allem anderen, er ist der Retter. Er ist gekommen, weil du und ich es nötig haben. Und wer das noch nicht erkannt hat, der muss blind sein. Denn wenn wir unser Leben ein paar Jahrzehnte gelebt haben, weiß doch jeder, dass wir von alleine nicht wirklich glücklich waren. Auch nicht durch ein neues Auto, das ist nach 2 Wochen auch nicht mehr der Grund deines Glücks. Die neue Frau auch nicht mehr nach kurzer Zeit, wenn sie es erstmal widerspricht. Wisst ihr, was ich meine, oder? Alles, was am Anfang so toll und so wunderschön ist, das ist nach einer Weile verraucht. Wenn das also der Grund für unser Glück wäre, dann bräuchten wir Jesus nicht. Wäre ja alles gut. Aber offensichtlich ist das nicht so. Ich glaube, dass der Großteil der Menschen in unserem Land sehr, sehr einsam ist. Und vielleicht sitzt heute hier jemand. Das sieht man ihnen nicht an. Das sieht man dir nicht an. Du bist immer am Lachen, du bist gut drauf, du hast eine tolle Fassade. Aber da ist einer, der guckt dahinter. Der sieht, wie du nachts in deinem Bett weinst, in deinem Bettkissen weinst. Er sieht, wie du verzweifelt Montagmorgens zur Arbeit fährst, weil du nicht weißt, wie du den Tag gebacken bekommst. Der sieht, wie du mit deinem Kind, vielleicht als alleinerziehende Mutter oder Vater, dein Leben irgendwie gebacken bekommen musst, Tag für Tag aufs Neue. Der sieht das. Und er sagt dir, dafür warst du nie geschaffen. Dieses Leben in Einsamkeit, selbst stark sein müssen, um es irgendwie hinzukriegen. Das ist nie sein Plan gewesen. Dafür kann er auch nichts. Damit hat er auch nichts zu tun. Manchmal geben wir ja Gott die Schuld, ja Gott hat das zugelassen, bla bla bla. Der Gott der Bibel lässt sowas nicht zu und er tut es nicht. Aber er hat uns in ein Leben hineinversetzt, wo wir selbst autonom unser Leben bestimmen. Und die Katastrophen, die kommen, genauso wie die guten Dinge, die laufen. Aber wenn wir da raustreten und ihn als Retter kennenlernen, kommen wir in eine neue Welt. Geistig gesehen in eine neue Dimension der Existenz. Auf einmal sind wir tatsächlich in seiner Nähe. Wir hören ihn, er hört uns und wir kommen in Kommunikation miteinander. In Matthäus steht, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Das war, was der Engel sagte, schon am Anfang. Oder im Lukas-Evangelium, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Die Engel hatten überhaupt keinen Zweifel, welche Kreatur dort den Planeten Erde betreten hat. Keinen Zweifel. Wir streiten uns darüber. War wirklich Gott? Ist er wirklich geboren? Hat es ihn wirklich gegeben? Oder bla bla. Wisst ihr? Zu Weihnachten kommen in der Regel ein Fokus oder Stern oder Spiegel, irgendwo eine Geschichte, die versucht, das zu zerreden, was wahr ist. Nämlich, dass Christus der einzige Retter dieser Welt ist. Keine andere Religion rettet, auch keine christliche Religion rettet. Auch keine Kirche rettet, auch nicht diese Gemeinde rettet. Alleine Jesus Christus ist der einzige Retter. Bis heute ist das so geblieben. Und die Bibel sagt, dass sich das auch nicht ändert. Der Name Jesus ist unsere Übersetzung des hebräischen Namens Jeshua oder Joshua. Und dieser Name bedeutet, Jahwe ist Rettung. Gott ist Rettung. Sein Name ist Programm. Bis heute. Und wo immer du in Einsamkeit gefangen bist, wo es keiner merkt, ist er da und sagt, hey, Junge, komm heim. Mädchen, komm heim. Das Vaterhaus steht offen. Und ich habe einen Weg gemacht, eine Brücke zurück zu Gott, die wir zu Weihnachten ganz bewusst uns anschauen wollen. Was war denn Jesu erste Predigt? Die ersten Worte, die er tat. Die lesen wir nur etwa 2 Kapitel nach der Weihnachtsgeschichte, die ich eben gelesen habe. Jesus sagte in seiner ersten offiziellen Predigt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehend werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Nun, dieser Text erklärt den Grund für seine Geburt. Er erklärt den Grund der Krippe und später des Kreuzes. Der Grund ist einfach. Menschen zieht es hin zum Kreuz, seit über 2000 Jahren. Er zieht es hin zum Kreuz. Arme, sagt Gott, erhalten gute Botschaft. Gefangene erhalten ihre Freiheit. Gott hat auch für sie in finanzieller Hinsicht Überfluss und Wohlstand beschlossen. Vielleicht haben sie das noch nie gehört. Gott ist kein Geizhals. Gott hat alle Ressourcen dieser Welt geschaffen, um sie uns zur Verfügung zu stellen. Alle Süchte, alle Fehlhaltungen, zwanghafte Handlungen wurden von Jesus am Kreuz gebrochen. Er trug sie wie jede andere Schuld auch. Darum hat er Freiheit für die Gefangenen ausgerufen. Er sagt, Blinde sollen wieder sehen. Die, die selbst nie ihren eigenen hohen Wert erkannten, die in Minderwertigkeit und Schuld gefangen waren, sollen sich mit Gottes Augen sehen. Und erkennen, wie kostbar und wertvoll sie eigentlich sind. Die Unterdrückten, sagt Jesus, erhalten wieder die Herrschaft über ihr Leben zurück. Nicht länger sollen Erfahrungen, Umstände oder Ängste dein Leben begrenzen. Du sollst herrschen in deinem Leben. Denn Gnade triumphiert über Gesetz. Ja, jeder hat gesündigt, jeder hat den Tod verdient, jeder hat die ewige Trennung von Gott verdient. Das ist korrekt. Aber Gnade bedeutet unverdiente Gunst. Alles, was ich damit tun muss, ist sie anzunehmen. Als Jesus geboren wurde, bereitete er das größte Geschenk vor, was jemals auf diesem Planeten vergeben wurde. Er packte es ein in 33 Jahre seines Lebens. Und er gab es uns nach seinem Kreuzestod in der Auferstehung zurück. Und er sagte, das ist Gnade. Das genau meint dieses Wort. Unverdiente Gunst, ein Geschenk, was du nicht verdient hast, aber was Gott beschlossen hat, dir trotzdem zur Verfügung zu stellen. Aber er zwingt es nicht. Er zwingt es niemandem auf. Sonst müssten wir als Gemeinde nicht immer wieder darüber reden und sagen, Leute, es kostet nichts und doch alles. Denn mein Leben verändert sich, wenn sein Leben in mir Gestalt gewinnt. Wenn ich ihm die Herrschaft über mich gebe, gehöre ich ja nicht mehr mir selbst, stimmt's? Das ist das Geheimnis des echten Christseins. Und das geht weit über jede religiöse Idee hinaus, die wir so vielleicht von früher her kannten. Denn Jesus war nie und wird nie religiös sein. Er war immer nur an einem interessiert, nämlich den Kontakt zwischen dem Vater im Himmel und den Menschen, die verloren waren, wiederherzustellen. Die Brücke wieder aufzubauen, die vernichtet war. Gott hat durch das Opfer seines Sohnes ein Gnadenzeitalter eingeläutet, das immer noch andauert. Es währt jedoch maximal die Zeit unserer irdischen Existenz. Dann ist definitiv Schluss mit lustig. Dann zahlt jeder den Preis für die Entscheidung, die er getroffen hat. Entweder für Gott oder gegen Gott. Jesus sagt, es gibt keinen dazwischen. Es gibt keinen neutral. Mit Gott heißt radikales Leben mit Christus. Ihm gehören und mit ihm gehen. Das tun, was er sagt und nicht, was du willst. Aber das heißt auch, in der Ewigkeit bei ihm zu sein. Ein Leben zu haben, was weit über jedem Standard ist, den wir hier uns vorstellen können, an gut und richtig. Denn empfangen werden kann diese Gnade nur im Glauben. Nach diesem Leben wird niemand mehr Glauben benötigen, um den Rettungsplan Gottes anzunehmen. Jeder wird wissen, was wir heute glauben. Jesus ist für uns gekommen, damit wir für ihn gehen. Auch das ist Teil der Wahrheit. Nehmen wir mal an, Sie spielen Lotto zusammen mit einem guten Freund. Immer dieselben Zahlen, seit 30 Jahren. Und dann kommt die Ziehung. Und Ihre Zahlen fallen. Ihr Freund ist gerade irgendwo im Ausland unterwegs und er kriegt das nicht mit. Ist einmal nicht da. Einmal samstags nicht vom Fernseher. Was für ein Schuft wären Sie, wenn Sie nicht sofort Ihr Telefon an die Hand nehmen und sagen, wir haben gewonnen. Manche Christen benehmen sich anders. Die nehmen den Gewinn und tun so, als wäre alles wie früher. Wissen aber, ihre Ewigkeit ist gesichert. Aber die des Nachbarn nicht, die des Kollegen am Arbeitsplatz nicht, die dessen, der mit dir in der Schule war, nicht. Vielleicht nicht mal in der eigenen Familie jeder. Du weißt genau, die Leute gehen in die Hölle, wenn dieses Leben vorbei ist. Aber du hast den Himmel, du bist der Christ, fantastisch, entspann dich. Jesus sagt, nein. Wenn du weißt, der Gewinn steht allen zu, dann gib es weiter. Nehmen muss ihn jeder selbst. Ich kann mich nicht für jemand anders bekehren. Bekehren heißt nämlich, ich drehe mich um. Umkehr, Bekehrung. Ich drehe mich von meinem alten Leben hin in eine neue Richtung. Ich habe mich noch nicht vom Fleck bewegt. Ich bin vielleicht noch genauso komisch wie vorher. Aber ich habe eine andere Blickrichtung. Ich habe eine andere Richtung, auf die ich zugehe. Manche schneller, manche langsamer. Aufs Kreuz in diesem Fall, auf Christus, auf ein Leben mit ihm. Jeder Mensch ist innerlich zutiefst einsam, wenn er keine lebendige Beziehung zu Christus hat. Wissen Sie, schon als er in der Krippe lag, zog er Menschen an, wie ein Magnet. Da waren die Hirten, die wir eben gesehen haben, die sehr gut wussten, was Einsamkeit war. Denn sie waren nachts bei den Herden. Sie mussten aufpassen. Da kamen Wölfe, da waren wilde Tiere unterwegs. Es war sehr kalt auch nachts in Israel, bis heute. Aber die kamen hin. Die kamen aus ihrer Einsamkeit raus. In diese kleine Höhle, die es wahrscheinlich war, oder Stall. Da waren die Magier. Diese drei Okkultisten, wird man heute sagen. Sterndeuter. Esoterisches Volk, hoch 10. Oh, Jesus liebt Esoteriker. Das sagt doch meine Arme. Ja, und die kamen. Und die haben den Stern beobachtet, die haben die Zeichen der Dinge beobachtet, waren sensibler vielleicht als die anderen, die gerade nebenan wohnten. Kamen, knieten nieder und brachten dem Jesus Geschenke dar. Letztendlich ihr Leben. Weil sie haben verstanden, das war nicht nur irgendein König. Das war der König. Die einsamen Hirten am Feld, die Magier zog es hin von weit, weit weg. Und dann waren natürlich Maria und Josef selbst, die sich verstoßen und ausgeschlossen fühlen mussten. Die waren so abseits, in einer Scheune oder einer Höhle. Das war ihr erstes Baby. Wenn du ein erstes Baby auf die Welt bringst, dann willst du, dass alles sicher ist. Die besten Ärzte, ein gutes Krankenhaus, schon vorher alles angeguckt. Du willst genau wissen, wie es läuft. Das erste Baby. Und da lief es anders, ganz anders. Die wussten nicht, wie alles sein wird. Die hatten nicht die medizinischen Möglichkeiten wie heute. Die waren dem ausgeliefert und dachten, oh Gott, mach, dass es irgendwie klappt in diesem Stall hier. Auch die waren einsam. Zu zweit und doch ganz allein. Vielleicht erkennst du dich in einer dieser drei Gruppen wieder. Oder kennst Menschen, die zu einer dieser Gruppen gehören. Ich war sicherlich mal einer davon. Und so ist der eine Auftrag, predige das Evangelium, die gute Nachricht, jedem Menschen. Denn er, Gott, ist der Einzige, der die Einsamkeit im Herzen beenden kann. Doch wisse eins, dein Herz, ihr Herz, hat nur Innengriffe. Niemand kann das für sie öffnen. Aber ich kann sie ermutigen, die Tür nach innen aufzumachen. Und den reinzulassen, der schon lange davor steht und anklopft. Und der auch heute an seinem Geburtstag sagt, der einzige Grund, warum du hier bist, ist, weil ich dich eingeladen habe. Er ist der Gastgeber. Ich glaube nicht, dass irgendeiner zufällig gerade hier sitzt. Ich weiß nicht, wo sie alle so herkommen heute und wer sie mitgebracht hat oder wie sie hergefunden haben. Aber ich weiß, dass er der Gastgeber ist und er zieht Menschen. Auf sehr, sehr unterschiedliche und einmalige und einzigartige Weise. Und der Auftrag, den wir bekommen haben, der beinhaltet, auch Ausrüstung. Ich versichere euch, sagt der Herr, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen. Weil durch den Sohn dadurch der Vater verherrlicht wird. Die einzige Bedingung liegt schon auf. Hört auf, euch Sorgen zu machen, sagt der Herr. Um Trinken und Essen, um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurer wichtigsten Anliegen macht, dann wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Wer Gott zur Priorität macht, der wird für Gott zur Priorität. Er weiß, dass wir all die Dinge brauchen und er hat kein Problem damit, uns übermäßig zu segnen. Ganz ehrlich, ich bin jetzt 20 Jahre Christ und ich habe so viel Segen gesehen, den Gott geschenkt hat, Menschen, die ihm einfach vertraut haben. Manchmal ganz einfache Leute, die nicht viel überlegt haben, die einfach gesagt haben, Gott, jawohl, du bist mein Gott, ich will dir dienen, Punkt. Andere haben analysiert und überlegt, oh, kann ich das, will ich das, wird das gut, rechnet sich das für mich? Wir haben nicht immer so viel mitgenommen, aber wenn sie dann klar waren, auch genauso. Gott ist der, der so gerne schenkt. Ich weiß, hier sind so tolle Eltern hierbei. Ihr wartet nur darauf, dass endlich der Gottesdienst rum ist und ihr eure Kinder so richtig satt beschenken könnt, stimmt's? Ihr Kinder, ihr wisst, dass ihr so Eltern habt, oder? Jetzt müsst ihr ganz laut Amen rufen. Kinder. Okay, ihr macht das nachher zu Hause ganz laut. Ne? Halleluja, die Geschenke kommen. Man ist ja misstrauisch, ne? Man weiß ja nie, was kommt. So viele Lebensjahre habt ihr ja noch nicht, dass ihr so sicher sein könnt, ob das immer so läuft. Aber ich sage euch, ihr habt ganz tolle Eltern und die machen das richtig. So, Jesus ist gekommen, er wurde Mensch und er ist für dich gekommen. Und sein Ziel war von Anfang an, die Krippe sollte hin zum Kreuz führen. Und Jesus ist gekommen, damit wir für ihn gehen. Das sind die Wahrheiten des Evangeliums. Ganz einfach, ganz simpel, ganz unkompliziert. Und ich möchte euch gerne eine Geschichte vorlesen. Ich weiß, Kinder lieben Geschichten. Liebt ihr Geschichten? Oh, ich liebe Geschichten bis heute. Das ist eine Geschichte über Weihnachten. Als Jesus zur Welt gekommen ist, da hören auch die 9 großen Sünden der Menschheit von der Geburt des Erlösers. Das Gerücht fährt ihnen unter die Haut. Es weckt Sehnsucht in ihnen, aber gleichzeitig auch Angst. Ein Erlöser, der würde sie womöglich ausmerzen, ihnen die Lebensgrundlage entziehen. Sollten sie fliehen? Aber wohin? Oder sollten sie sich auch aufmachen zum Kind? Der Zorn tritt vor und sagt, na immerhin, fällt es dem lieben Gott endlich mal ein, was zu unternehmen. Seht euch diese schlechteste aller denkbaren Welten an. Warum hat er sie und vor allem die Menschen nicht gleich besser gemacht? Aber ich wette, dieser Jesus wird auch nichts ändern. Und der Hochmut sagt, ich brauche keinen Erlöser. Ich habe mir noch immer selbst zu helfen gewusst. Außerdem hätte man mir eine persönliche Einladung schicken können. Einige gute Ratschläge für ihn hätte ich schon. Die wird er brauchen. Da tritt die Lüge vor, die sich selbst gerne die Erfolgreiche nennt. Ein Erlöser im primitiven Stall, eifert sie sich. Das ist doch von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und wie die das aufziehen, nicht einmal eine Pressemeldung, das müsste man ganz anders vermarkten. Der Neid ist erblasst, als er das Gerücht gehört hat. Ein Erlöser für alle Welt. Wenn ich dahin ginge, wäre ich ja nur einer von vielen. Aber vielleicht sollte ich ihm ein außergewöhnliches Präsent machen. Dann würden die anderen erblassen. Da lässt sich der Geiz aus dem Hintergrund vernehmen. Geschenk, murmelt er. Man wird ein Geschenk von mir erwarten. Mir schenkt auch keiner was. Dann hüllt er sich wieder in Schweigen. da hebt die Furcht, Beben zu reden an. Wenn der Herr des Himmels kommt, sagt sie, wird das den Herrn der Welt nicht passen? Denn man sagt, der Messias wird Recht schaffen. Wenn wir da hingehen, machen wir uns verdächtig und werden in die Sache reingezogen. Ich halte mich da raus. Und nun mischt die wohlgenährte Verschwendung sich ein. Ein Stall. Das klingt muffig und düster und depressiv. Ich will leben, feiern. Man gönnt sich ja sonst nichts. Da poltert die Gewalttätigkeit los. Wie? Wie soll denn ein hilfloses Kind die Welt verändern? Macht braucht man, Geld, Panzer. Das Kind braucht ja selber Schutz. Ich gehe hin und ich nehme die Sache in die Hand. Und ich poliere jedem die Fresse, der dem Kind was tun will. Als letztes meldet sich die Trägheit. Der Weg ist anstrengend, sagt sie. Ich bezweifle, dass sich die Mühe lohnt. Außerdem, für mich wird sich der Erlöser sowieso nicht interessieren. Machen wir es uns doch gemütlich und lassen alles, wie wir es gewohnt sind. Als letztes, ja, das war die Trägheit, einmal reicht. Von Aufbruchstimmung kann also nicht die Rede sein. Aber seltsamerweise sind die neuen Sünden ihren eigenen Widerständen zum Trotz plötzlich doch auf den Beinen und ziehen los. Oder besser gesagt, irgendetwas zieht sie hin zu dem Kind. Als sie zum Stall kommen, steht die Tür einen Spalt weit offen. Von innen dringt warmes Licht ins Freie. Sachte treten sie nacheinander ein. Nur der Geiz bleibt draußen und beobachtet alles durchs Fenster. Im Stall ist es sehr still. Josef steht im Halbschatten, Maria scheint von den Gästen kaum Notiz zu nehmen. Das Kind aber liegt da und lächelt und breitet die Arme aus, als wollte es die Ankommenden begrüßen. Und dann sieht es sie an. Sie alle. Aber so, dass jeder meint, der Blick gelte nur ihm. Und sie erwidern ihn. Es geht gar nicht anders. Und da ist ihnen plötzlich, als ob das Kind zu jedem von ihnen spräche, ohne den Mund zu öffnen und doch klarer, als Worte es könnten. Das Kind sieht zuerst den Zorn an und dem ist, als sagt das Kind, du bist wütend über Gott und die Welt, über die Schlamperei der Menschen, über die Arroganz der Regierenden und die Dummheit der Regierten und vor allem über deine eigenen Mängel. Gib mir deinen Groll, brich deine Wut in Stücke und leg sie ins Kohlebecken, damit ihre Glut den Stall erwärmt. Ich schenke dir meine Geduld, sie rettet die Welt, langsam, aber sicher. Hab Geduld mit dir selbst und verzeih deinen Mitmenschen ihre Unvollkommenheit. Verzeihung ist das Einzige, was verändert. Hab Vertrauen, das Gute wächst langsam. Aber es wächst längst. Da sinkt der Zorn auf die Knie und spürt eine unendliche Gelassenheit wie niemals zuvor. Dann sieht das Kind den Stolz an und dem ist, als sagt das Kind, du hast dich unersetzlich gemacht, bist ständig zur Hilfe geeilt. Auch wo du gar nicht gerufen warst, hast andere an dich gekettet. Und du bist gekränkt, wenn man dir nicht dankt. Gib mir deine Krone. Schau, ich bin einfach da. Für dich. Lass dir das schenken. Das ist echte Demut. Da beugt auch der Stolz die Knie. Und sein Herz ist plötzlich unendlich weit. Und er fühlt sich frei. Wirklich frei. Dann trifft der Blick des Kindes die Lüge. Und der ist, als höre sie, du hast Angst, dein Ziel zu verfehlen, zu scheitern. Mit deinen kleinen Tricks willst du verhindern, als Versager dazustehen. Für mich aber bist du ganz durchsichtig. Ich sehe auch das in dir, was nicht strahlt. Gib mir deine Angst zu versagen. Da beugt sich auch die Lüge vor dem Kind. Und es wird plötzlich ganz hell und hoffnungsfroh in ihr. Und sie weiß, alles wird gut. Als nächstes sieht das Kind dem Neid in die Augen. Und dem ist, als sagt das Kind, du musst dich ständig vergleichen, weil du an dir selbst zweifelst. Du bemitleidest dich selbst, weil es sonst keiner zu tun scheint. Du bist ein Spielball deiner Gefühle. Gib sie mir. Deine emotionalen Höhenflüge und Tiefschläge, dein Fernweh und dein Heimweh. Und nimm meine unkomplizierte Schönheit an. Sei einfach da. Da wird es ganz still im Herz des Neides. Alle Stürme sind verstummt. Und ganz schlicht und ungekünstelt kniet auch er vor dem Kind. In diesem Augenblick ist dem Geiz draußen vor der Tür, als riefe das Kind auch ihn. Scheu tritt er in den Stall. Und als das Kind ihn ansieht, ist ihm, als sagt es, dein Herz wurde nie wirklich erwärmt. Du musstest immer für dich selber sorgen. Du hast Besitz und Wissen gehortet, um zu überleben. Lass dich wärmen, lass dich berühren. Und das Kind streckt dem Geiz die Händchen entgegen und der Geiz küsst sie. Und dann zieht er seinen kostbarsten Ring vom Finger und legt ihn Maria zu Füßen. Da wird ihm ganz warm ums Herz und er fühlt sich zum ersten Mal wirklich zu Hause. Zögernd tritt nun auch die Furcht vor. Das Kind sieht auch sie an, aber sie wagt den Blick nicht zu heben. Und doch ist ihr, als sagt das Kind, du misstraust Gott und der Welt und dir selber. Du fürchtest die Autoritäten. Du passt dich an, um nicht aufzufallen. Du sehnst dich nach Sicherheit. Sieh mich an. Mir kannst du vertrauen und auch dir selbst. Hab keine Angst vor dem Risiko. Ich bin bei dir. Da spürt die Furcht eine starke, gute Kraft in der Brust wie nie zuvor. Aber sie kniet nicht nieder, sondern steht plötzlich aufrecht da und sieht dem Kind fest in die Augen und schwört ihm im Stillen ewige Treue. Und auch die Verschwendung merkt nun den Blick des Kindes und hört die Stimme. Siehst du, mit wie wenig ich auskomme? Spürst du den heiligen Ernst dieses Ortes? Gib mir deine Angst vor dem Dunkel, vor Leiden und Tod. Gib mir den Zwang, dich mit Konsum zu betäuben. Wage, deine verborgenen Kindheitsschmerzen zu betrauern. Und ich schenke dir echte Freude, die das Dunkle nicht scheuen muss. Da bricht ein Strahlen aus der Tiefe der Verschwendung hervor und erleuchtet ihr Gesicht. Und gleichzeitig fließen Tränen der Trauer über ihre Wangen. Und beides ist gut. Die Gewalttätigkeit ist bisher erstaunlich ruhig geblieben. Aber jetzt schiebt sie sich nach vorne. Ich kann nicht länger warten. Ich sehe deine mir völlig unbegreifliche Machtlosigkeit. Und doch scheinst du mehr Macht zu haben als ich. Ich kapituliere. Ich bring dir meine Übergriffe, meine Selbstherrlichkeit. Wie viele Menschen habe ich überfahren und niedergebügelt und missbraucht. Ich staune über deine Reinheit und ich will dich um etwas bitten, was ich noch zu keinem gesagt habe. Vergib mir meine Schuld, mach mich rein, ich will dir dienen. Die Gewalt kniet sich vor das Kind. Da ist ihr, als würde sie von der Unschuld des Kindes ganz und gar durchdrungen. Und das Kind muss nichts mehr sagen. Und schließlich trifft der Blick des Kindes die letzte aller Sünden, die Trägheit. Und es ist dir, als sagt das Kind, sieh her, wie unbequem ich es habe. Und trotzdem bin ich voller Energie. Ich habe mich entschieden zu lieben, mich hinzugeben. Und ich brauche dich. Du sollst den Menschen meinen Frieden bringen. Auch wenn du dabei ein paar Schrammen abkriegst, Du zählst und ich zähle auf dich. Gib mir deine Resignation und Gleichgültigkeit. Du meinst, du bist die Letzte. Du sollst die Erste werden. Da gibt die Trägheit den anderen ein Zeichen. Und gemeinsam erheben sie sich und nehmen einander bei der Hand. Sie stehen um das Kind herum und sehen es voll Freude an und können sich nicht satt sehen. Und dann sehen sie einander an und umarmen sich und wünschen einander den Frieden. Und alle neun Sünden sind erlöst durch den Anblick und die Anbetung des menschgewordenen Gottes. Diese Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte, die von dir und von mir spricht. Vielleicht von unserer Vergangenheit, aber vielleicht auch noch von unserer Gegenwart. Ich habe hier einen Zollstock. Das ist nur ein halber. Und selbst der ist eigentlich noch zu groß. Ein Meter. Wenn es gut läuft, 100 Jahre, 100 Zentimeter. Es ist mein Leben, wenn es gut läuft. Der durchschnittliche Deutsche hat eine Lebenserwartung von 77 Jahren als Mann und von 81 als Frau. Also 100 ist ein gutes Maß. Ja? Denn Durchschnitt heißt ja, es gibt auch welche, die gehen früher. Papa, wie alt bist du jetzt?
Ich bin noch 66.
66. Ist das vorbei. Das bleibt noch. Wollen wir ein anderes nehmen? Und noch einen hier. Hier ist eine Frau. Andrea, wie alt bist du? 48. Das ist dein Rest. Ich meine, wir leben ja immer so, wir tun so, als ob das Leben nie aufhört. Und die Wahrheit ist, irgendwann ist es vorbei. Manchmal schneller, als man denkt. Ich wünsche uns allen, dass wir die 100 Zentimeter erreichen. Aber wahrscheinlich wird es nicht jeder schaffen. Aber wenn das der Rest deines Lebens wäre, oder das hier, selbst wenn ein paar Zentimeter mehr oder weniger wären, würde es sich nicht lohnen, diese Zeit, die uns bleibt, mit Gott zusammen zu verbringen. Diese Zeit mit Sinn und Inhalt zu erfüllen und zu verbringen. Ein Inhalt, wo wir wissen, der geht nicht verloren. Alles, was wir tun ohne Gott, sagt die Bibel, wird verbrennen und wird nicht mehr übrig sein am Tag des letzten Gerichts. Aber alles, was wir tun mit Gott zusammen, wird uns vorauseilen in die Ewigkeit. Und ich meine, selbst das hier, das ist noch eine Menge Zeit. Eine Menge Zeit, in der wir viel bewegen können. Ich habe 4 Jahre in unserer Armee gedient und ich habe eines gelernt. Der letzte Befehl gilt. Er gilt so lange, bis ein anderer Offizier dieser Größenordnung ihn aufgehoben hat oder ergänzt hat. Mein oberster Feldherr heißt Jesus Christus. Und sein letzter Befehl ist bekannt weltweit als der Missionsbefehl. Matthäus 28, wo steht, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium aller Kreatur. Das ist der Marschbefehl für jeden Menschen, der Jesus Christus angenommen hat. Für jeden Christen, denn das bedeutet es. Und das ist, wofür der Rest steht. Schenkt dir das. Das Andenken. Bitte schön. Was am Boden liegt, das liegt am Boden. Da kann ich nichts mehr ändern. Die Zeit ist vorbei. Mir kann es leid tun, dass ich vielleicht nicht früher Gott kennengelernt habe, mit Gott zusammengelebt habe, aber ich kann es nicht mehr ändern. Ich kann aber von jetzt an den Rest meines Lebens verändern. Das ist, wo ich Autorität habe drüber als Mensch. Das ist der Zeitraum, den mir Gott gegeben hat. Wie lange auch immer oder wie kurz auch immer der für sie oder dich sein wird. Es gibt diese letzte Zeit. Nutze sie. Für viele Menschen, die hier heute sitzen, brachte 2008 das Ende der Einsamkeit. Ich habe das nicht abgesprochen, aber ich würde da gerne mal fragen, wer von euch hat sich in diesem Jahr zu Jesus Christus bekehrt? Würdet ihr mal eure Hand heben, ganz mutig? Schaut euch mal um. Für euch Ihr wisst, wovon ich rede. Viele anderen können es mir jetzt glauben oder auch nicht. Aber ihr wisst, was es heißt. Das Ende der Einsamkeit. Ihr wisst, hier reinzukommen ohne Jesus und hier rauszugehen und Jesus mit dabei zu haben. Und zwar von nun an bis zum Ende deines Lebens. Der Unterschied ist so krass. Entschuldigt das Wort. Es ist so krass, dass es eigentlich kaum einer sich vorstellen kann, wie groß der ist. Halleluja. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Ein Gebet, mit dem Sie heute, dem du heute, dieses Geschenk vom Kreuz für sich persönlich annehmen können. Niemand muss das tun. Es ist keine Bekehrungspflicht hier. Aber es ist so wie der Lottogewinner. Ich habe gewonnen. Ich habe meinen Gewinn vor 20 Jahren, vor 21 Jahren abgeholt. Und meine Freunde, dieser Gewinn gilt für jeden, weil ich bin nicht besser als irgendeiner von euch gewesen. Im Gegenteil. Ich weiß, dass mein Gott mir viel vergeben musste. Und ich weiß, er tut's. Und können wir zusammen aufstehen, vielleicht das in der Haltung vor Gott, dass wir stehen vor Gott. Und dieses Gebet nachsprechen. Es ist kein Zauberspruch oder sowas. Aber wenn das Gebet von Herzen nachgesprochen wird, dann wird es Ihr Gebet sein. Und dann wird dieses Gebet Ihr Leben vollständig verändern. Ich warne Sie davor, weil ich habe ehrlich gesagt, das Gebet, ernsthaft gesprochen, kostet Sie Ihr Leben. Ihr bisheriges Leben. Aber auf der anderen Seite, was Sie dafür bekommen, ist tausendfach stärker, wertvoller, kostbarer. Und sonst würden wir ja nicht hier stehen. Ja? Würden wir das einmal probieren, würden Sie sagen, nee, das war's nicht, gehen wir wieder zurück. Für mich war das so. Als ich mich bekehrt habe, dachte ich, ich probiere das jetzt mal aus. Und wenn das nichts ist, dann vergessen wir das schnell wieder. Ich habe es nie mehr zurückgelegt, dieses Geschenk. Weil das war das Beste, was ich je bekommen habe, bis heute. Ich habe fantastische Frau, ich habe wundervolle Kinder. Aber das beste Geschenk, was ich je bekommen habe, war Jesus Christus und seine Vergebung für mein Leben. Denn er hat alles, was war, platt gemacht. Und hat mir einen ganz neuen Start geschenkt. Ich meine, ich war 20 Jahre alt. Da kriegst du normal nicht mehr einen neuen Start. Da hast du deine Geschichte. Und einige sind sogar noch älter, die jetzt hier stehen. Okay, lass uns die Augen schließen und sprecht mir nach, macht es zu eurem Gebet. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und dass du von den Toten auferstanden bist und heute zur Rechten Gottes sitzt. Ich bringe dir jetzt all meine Schuld, all mein Versagen. Und ich bitte dich, vergib mir. Reinige mich. Gib mir einen neuen Start. Ich möchte, dass du ab heute der Herr meines Lebens bist. Nimm mich an der Hand und führe mich durch dieses Leben. Nach deinem Willen und Plan. Bis schließlich in Ewigkeit. Halleluja. Der Grund zum Klatschen kommt, wenn jetzt Menschen hier sind, die sagen, ich habe dieses Gebet heute für mich zum ersten Mal oder ganz neu und ganz richtig, weil ich war weg von Gott gebetet. Wer ist so mutig und sagt das mal kurz, hebt doch mal die Hand. Wer hat das Gebet für sich heute mitgebetet? Ganz ernst, Dankeschön. 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 Seien Sie mutig, heben Sie die Hand. Jesus ist für Sie am Kreuz gestorben. Es ist nur gut und recht, dass Sie das jetzt sagen und ich stehe dazu, das ist mein Gott. Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Das ist fantastisch. Nehmen Sie noch einen Augenblick Platz. Ich möchte die einladen, die dieses Gebet heute gebetet haben, kurz nach vorne zu kommen und mit diesen beiden Herrschaften nach nebenan zu gehen. Wir möchten Ihnen gerne noch etwas schenken und ganz persönlich noch für Sie beten. Kommt ihr bitte nach vorne? Kommen Sie bitte nach vorne? Ja, lasst Sie noch raus, genau. Ich möchte gerne gratulieren. Meine Frau, das ist die beste Entscheidung Ihres Lebens. Fantastisch. Es ist Ihr Weihnachtsfest. Ehre sei Gott, ich freue mich. Herzlichen Glückwunsch. Gott ist mit dir. Okay, ihr seid in 5 Minuten wieder bei uns. Okay, gib noch einen Applaus. Ja, oh, hey. Fantastisch, herzlichen Glückwunsch. Super. Du auch? Hey, komm her. Mein Sohn, das ist ja fantastisch. Hey, Klasse, geh mit, das ist super. Oh, krieg ich keine Hand. Komm her, kleine Mädchen. Ah, oh, fantastisch. Ach, wie schön. Wie schön, wenn Jung und Alt Jesus finden, oder? Wow, oh, danke, Herr. Danke, Herr. Müsst ihr denen nachher sagen, was ich jetzt sage? Gottesdienstbesuch verlängert das Leben. Also nicht der Weihnachtsgottesdienst allein, das reicht nicht. Ich habe heute eine Studie gelesen, die ist schon ein paar Jahre alt. Aus Washington, der Professor Matthews hat herausgefunden, bei 91.000 Patienten eine Studie gemacht, hat herausgefunden, dass die Kirchgänger, die regelmäßig in die Kirche gehen, 7 Jahre älter werden im Durchschnitt als die Nicht-Kirchgänger. So, also noch ein Grund mehr, im Gottesdienst nicht zu verpassen. Halleluja. Wen diese Schriftstellen interessieren, das gerne nochmal nacharbeiten möchte, am Ende des Gottesdienstes stehen dort drüben Mitarbeiter vom Besucherservice und die geben euch gerne kostenfrei ein Handout mit, wo die Notizen mit drin stehen von heute, sodass ihr es nochmal nachlesen könnt. Ich lade euch jetzt ein, noch mit uns zusammen 2 Weihnachtslieder zu singen. Vortragslied. Ah ja, es gibt Vortragslieder. Bitteschön. Auf jeden Fall kommt jetzt was Gutes, oder?
Das kommt jetzt. Und dann noch 2 wieder zum Mitsingen. Das Lied, was ihr jetzt hört, das ist auf Englisch, heißt O Holy Night, also O Heilige Nacht. Und euch ist es euch vertraut. Der Inhalt ist klar. Die Sterne strahlen. Es ist die Nacht der Geburt des Retters. Die Welt lag in Sünde und Versagen, aber er erschien. Und wir haben gespürt, wer er ist. Und Hoffnung kommt und eine geschundene Welt freut sich und das Joch zerbricht an einem herrlichen Morgen. Fall auf deine Knie, hör die Stimmen der Engel in dieser heiligen Nacht, wenn Christus geboren ist. Das ist so ganz knapp der Inhalt auf Deutsch. Okay. Jetzt lade ich euch und sie ein, noch aufzustehen, wenn ihr könnt. Weckt den Nachbarn auf, wenn er eingeschlafen ist. Und in dieser Gemeinde singen wir seit Jahren zwei Weihnachtslieder zum Schluss. Das wollen wir heute genauso tun. Das erste ist Ode Fröhliche und das zweite ist Stille. Ausgewählt, von denen ihr wahrscheinlich eine kennt, die wir zuerst sehen, das ist die zweite mit den Hirten und zwei unbekanntere Strophen wollen wir singen, aber ja, kommt sie als Text.
Thank you. Wir stehen fast am Ende des Gottesdienstes und Tara hat mich gebeten, hier mal einen Bruch zu machen. Sie traut sich nicht allein, aber jetzt sind wir schon zu zweien. Und ich hätte gern die Pastoren nach vorn gebeten, die Pastoren des Christuszentrums. Und jetzt macht die Tara weiter.
Und ich wollte noch den Thomas und die Heike auf die Bühne bitten. Und ich wollte euch im Namen der ganzen Gemeinde Danke sagen für alles, was ihr uns je getan habt. Also nicht bös gemeint, aber halt liebevoll uns geholfen habt. Und ja, und wir haben Unterschriften gesammelt. Einmal für euch und einmal für euch. Und somit sage ich euch Danke für alles, auch im Namen der Gemeinde.
Sagen. Dankeschön. Mir fällt mir jetzt gar nicht ein, aber das rührt mich sehr. Vielen Dank. Das habt ihr mich noch richtig in Verlegenheit gebracht. Was schön. Dankeschön, Tara.
Bitte.
Und ja, genau. Sag du was. Ja? Ich komme gerade wieder. Nein, ich komme wieder.
Okay. Ich habe mich nur gefreut. Ich bin vorhin mit meinem kleinen Sohn runter zur Übertragung. Da kam der René mir auf der Treppe entgegen und sagt, guck mal, der junge Mann, der da jetzt gekommen ist, da kam noch jemand ins Gebäude rein. Du warst das, hallo. Das ist heute der 200. Gottesdienstbesuch.
Wow.
So, danke, dass du noch gekommen bist.
Ja, da muss ich aber jetzt was zu sagen, das versteht sonst keiner. Meine Frau und ich, wir haben vor 15 Monaten hatten wir so einen Traum, dachten, wie wäre es, wenn wir einmal die 150 Gottesdienstbesuche hätten und die Raum ein bisschen voller wäre. Und das war im September 2007. Und dann hatten wir die 150 so schnell erreicht, ich weiß nicht, im Februar, März oder so. Und dann haben wir uns ganz kühn gesagt, warum wollen wir nicht die 200 als Ziel stecken? Das ist so ein hohes Ziel, 200 Leute für Jesus. Und dann sagte sie zu mir, Weihnachten erreichen wir das. Oh, sag ich, habe ich gesagt, ich glaube eher an der Taufe. Weil das war ja gerade jetzt letzten Sonntag. Und deswegen finde ich das jetzt so schön, dass tatsächlich, Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Das ist auf jeden Fall für meine Frau eine besondere Bestätigung, dass sie da richtig gehört hat. Fantastisch. Da freue ich mich. Dann haben wir tatsächlich dieses Ziel erreicht. Gott ist gut. Wisst ihr, es geht nicht um Zahlen. Es geht nie um Zahlen, weil wir zählen nur, weil jeder zählt. Deswegen zählen. Wir wollen wissen, was Gott wirklich hier tut. Und wir können das sowieso nicht machen. Aber wir freuen uns über all dem, was Gott tut. Ich habe das den Mitgliedern geschrieben, jetzt vor ein paar Tagen noch als E-Mail. Wir haben unser Erntedankfest tatsächlich am Ende des Jahres. Wo all das zu sehen ist, was jeder von uns das Jahr über mitgearbeitet hat. In den vielen Hauszellgruppen, die wir haben. Wir haben jetzt über 30, fast 40 Zellgruppen, wo jede Woche Menschen anderen Menschen dienen, wo Gemeinschaft besteht und wo geholfen wird und weitergeführt wird, ist es wunderschön. Gemeinde ist was ganz, ganz Wertvolles. Und wer das noch nicht so richtig geschmeckt hat, ich kann Sie nur einladen, gehen Sie mal in so eine Zelltreffen mit dazu. Seien Sie mal dabei. Erleben Sie mal, wie Christsein im Alltag funktioniert. Und Sie werden merken, Christsein und Religion hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Christsein ist nämlich lebendig, stark, kraftvoll. Und im Alltag funktioniert es, nicht nur am Sonntag. Das ist, worum es uns wirklich geht. Eben haben wir gesungen, geradenbringende Weihnachtszeit. Habt ihr das gelesen? Geradenbringend. Und dann erst dachte ich, das ist ein Fehler, dachte ich, nee, ist überhaupt kein Fehler. Diese Weihnachtszeit ist etwas, was uns tatsächlich begradigt. Das hilft uns, unser Leben zu begradigen von all den Stolpersteinen und Dingen, die vielleicht dadurch das Jahr über gekommen sind. Die Predigt hatte zumindest das Ziel, dass das Ende der Einsamkeit eingeläutet wird, und zwar für jeden von uns. egal wo wir stecken, die jetzt vorne waren und auf die Weise wirklich das Ende der Einsamkeit mitgenommen haben oder ob sie das auf eine ganz andere Weise erlebt haben oder vielleicht auch jetzt noch durch den Anstoß hier die nächsten Tage erleben. Vertrauen Sie sich diesem Gott an. Er ist wirklich da und er ist auch wirklich Herr. Ob wir das glauben oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Ich habe ein großes Aquarium in meinem Büro stehen mit 60, 70 Fischen drin. Ob die glauben, dass ich Herr ihres Lebens bin oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, ob ich es bin oder nicht, oder? Es hat keinen Einfluss darauf. Wenn ich den Filter nicht mehr sauber mache, kein Futter mehr reinschütte, ist Ende Gelände. Und so ist es mit Gott auch. Wir denken manchmal, wir müssten das glauben oder Angst nehmen oder das bezweifeln. Das ist das Dümmste, was wir als Menschen tun können. Das Weiseste ist, sich diesem Gott anzuvertrauen, auf ihn zuzugehen und ihn willkommen zu heißen und mit ihm im Alltag zu leben und herauszufinden, wer er wirklich ist. Und das ist sowas Schönes. Ich mache jetzt Schluss. Wie sagt Paul Schimpanzer, aber ich komme wieder. Ich möchte euch an eins erinnern. Vergesst das nicht, auch wenn ich jetzt 3-4 Wochen nicht da bin. Es geht hier weiter. Hier ist jeden Sonntag Gottesdienst. Hier geht's richtig ab. Die Hauszellen sind weiter da. Ruft an, seid dabei. Und vor allem, verbringt Zeit mit eurem Jesus. Lest in der Bibel, im Neuen Testament. Fangt an, da reinzusteigen und rauszufinden, was Gott für dein Leben vorhat. Und du wirst begeistert sein. Dann ist es besser als das Beste, was du dir je ausgedacht hast. Vergiss nie, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Amen. Frohes neues Jahr, frohe Weihnachten.
Leg's mal hin. Sina, nimm mal die beiden Unikorn. Leg die Gitarre bitte hin. Ach, meinst du echt? Willst du den Schnuppe mitnehmen? Oh. Ha? Hier gestern nichts und heute morgen fing das an. Danke, wie gesagt, wenn da was ist, wo ihr sagt, das gefällt euch, sagt ihr Bescheid, gell? Schöne Weihnachten euch, gell? Ciao.
einer Stunde kostet dann 5 Euro, gell? Das war hier vorne, glaube ich.
Achso, du hattest jetzt gerecht? Achso, ja. Gucken mal, wo es reingeht. Nicht im Hemd. In die 1? Ja, okay, das ist die 8. Dann ist das das, was da hinten lag, ja. Ja, ich habe nämlich erst gedacht, ich habe von vorne gesehen, ob es da wäre die 5. Und deswegen habe ich am Anfang keinen drauf gekriegt.
Der kann wieder weg.
Ja. Du Christoph, da war irgendwas, ganz am Anfang hatte schon jemanden einen Termin am 18. Januar, deswegen auf dem alten Plan stand so drauf und dann hast du mir den neuen gegeben, da stand der 18. nicht mehr drauf. Ich glaube aber, ich habe die schon am 18. sowieso jetzt schon weggenommen. Weil du standest dann auf dem 21. Das haben wir jetzt nur dummerweise heute meinen Laptop weitergegeben, weil bei ESAs ja gleichzeitig Weihnachten ist. Das heißt, Dings ist. Und dann hieß die ganze Zeit, die hätten sich auch das Songbeamer-Programm besorgt. Ja, und haben Beamer und alles gehängt. Und gestern hieß es plötzlich, die haben gar kein Songbeamer-Programm
drauf. Dann der Ralf dir schon Bescheid gesagt, dass wir haben den am 18. Januar bestellt und am 11. Es war auf den 18. und die waren rufen Anzeigen und so, sagt er, jetzt habe ich am 11. Das heißt, jetzt muss ich mal am 11. haben wir jetzt, genau.